Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 440.
Deutschlandradio Kultur. Wort zum Tage.
Sie hören eine Sendung der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen- und Religionsgesellschaften in Berlin. Das Wort zum Tage spricht nun Tawfiq Mempel für die Deutsche Muslimliga.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Friede sei mit Ihnen, der Segen und die Barmherzigkeit Gottes. Nichts ist selbstverständlich. Alles, was so selbstverständlich aussieht, ist überhaupt nicht selbstverständlich. An diese scheinbare Selbstverständlichkeit sind eine Menge von Bedingungen geknüpft, die alle gleichzeitig wirken müssen, um Dinge wie selbstverständlich aussehen zu lassen. Das trifft unter anderem auf Wissen zu und auf das Verhältnis von Menschen untereinander. Für ein gutes Verhältnis zu Menschen muss man immer etwas tun. Um großes Wissen aufzunehmen, muss der Boden vorbereitet sein.
Sie hörten eine Sendung der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen- und Religionsgesellschaften in Berlin. Das Wort zum Tage für die Deutsche Muslimliga sprach Tawfiq Mempel.
Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. 7 Uhr. Die Nachrichten.
Mit Katja Schlesinger, guten Morgen. Erneuter Bayern-Sieg. Dortmund verliert im DFB-Pokalfinale im Elfmeterschießen. Kritik oder Schweigen? Kanzlerin Merkel reist in die Türkei und trifft Präsident Erdogan. Das Wetter? Im Osten und Südosten sonnig bis 30 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute Spaziergänge mit Prominenten. Olaf Koser begleitet Ayman Masjek, den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime, durch seine Heimatstadt Aachen.
Wir sind in dieser Sendereihe auf unseren Spaziergängen schon des Öfteren in einer Kirche gewesen. Heute gehen wir das erste Mal in eine Moschee mit Ayman Masjek. Herr Masjek, wir stehen hier vor der Bilal-Moschee, ein bisschen außerhalb von Aachen, an einer Bahnstrecke, um uns herum Tennisplätze. Und Sie haben von dieser Bilal-Moschee gesagt, das ist mein geistliches Zentrum. Was hat diese Moschee für eine Bedeutung in Ihrem Leben?
Ja, ich habe in dieser Moschee einen Teil meiner Kindheit verbracht. Ich habe viele Erinnerungen. Ja, mit der Moschee verbinde ich in der Tat auch viele religiöse Erfahrungen.
Diese Moschee war nach dem Zweiten Weltkrieg eine der ersten Moscheen in Deutschland, die neu gebaut wurden, 1971 eröffnet.
Ja, richtig. Die ist, glaube ich, die zweitälteste nach der Moschee in Hamburg. Und sie ist von Studentinnen und Studenten gegründet worden, die sozusagen die ersten Einwanderer aus Gründen des Studiums, Bildungseinwanderer, damals hat dieses Wort habe ich gesucht, in den frühen 60er Jahren hergekommen sind. Und einer dieser Bildungseinwanderer war mein Vater selber.
Ein modernes Gebäude aus den 70er Jahren.
In den 70er Jahren war es modern, ja.
Ein grüner Betonkubus, quadratischer Betonkubus, ja, mit einer mintgrünen Kuppel obendrauf, ja, dem Minarett mit Halbmond, ja, und einer Brücke, über die man laufen muss, um in die Moschee zu gelangen. Das tun wir jetzt.
Das tun wir jetzt. Das ist Nachbau einer mauretanischen Zitadelle. Heute würden wir eine Moschee viel transparenter bauen. Ja. Mit viel Licht, mit viel Glas.
Wir betreten jetzt hier die Moschee. Was passiert hier in dieser Moschee außer an Freitagen zum Freitagsgebet?
Das tägliche, fünfmal tägliche Gebet, die Dienstleistungen, die Gläubige in Anspruch nehmen können. Das Organisieren der Hadsch, der Pilgerfahrt. Viele Veranstaltungen, Seminare, insbesondere die Jugend und die Frauen sind da besonders aktiv. Wir haben mittlerweile 3 deutschsprachige Veranstaltungen wöchentlich, die laufen. Im Moment 2 wöchentlich und eine einmal im Monat. Heute ist das. Die junge muslimische Gemeinde spricht nun mal besser Deutsch als Arabisch oder.
Und die, das hier Freitagsgebet wird auf Deutsch abgehalten?
Traditionell von Anfang an. Seit den 50er oder 60er, Anfang der 60er Jahre.
Ich kenne die Zahl der Moscheengemeinden in Deutschland. 4 Millionen Muslime in diesem Land.
Ein bisschen mehr.
Ja, 4,5, da gehen die Zahlen, die Schätzungen auseinander. 2.500 Moscheen.
Ein bisschen weniger.
Gehen die Zahlen auch auseinander?
Ist egal, kein Problem. Ja.
Sie sind in den letzten Jahren zu dem Mann geworden, der in Deutschland den Islam erklärt. Sie sind 69 in Aachen geboren?
Ja. Im Rhein-Maas-Gymnasium, unweit von hier, 3, 4 muslimische Schüler waren das, glaube ich. Wenn man heute fragt, wahrscheinlich in jeder Klasse ist das Doppelte. Also 8, 9 wahrscheinlich in jeder Klasse. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ja. Und die Zeiten waren doch noch etwas entspannter.
Hatten Sie hier in dieser Moschee auch Koranunterricht?
Ja, habe ich auch gehabt. Ich habe insbesondere die arabische Sprache gelernt. Hier haben wir den Grundstein 1964.
Das ist eine Marmortafel mit arabischen Schriftzeichen?
Genau, da steht La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Das ist das Glaubensbekenntnis der Muslime. Es gibt keine Gottheit außer Gott. Und Mohammed ist der Gesandte Gottes.
Das ist eine der 5 Säulen des Islam.
Richtig, die erste.
Die erste.
Richtig.
Und genau. Der Architekt war sehr einfallsreich und hat die 5 Säulen des Islam hier auch
als Gebetsraum.
Die halt im Gebetsraum aufgestellt. Richtig. Das sind die genau. Säulen, die dieses Gebäude aufrechterhalten.
Ich habe viel Führungen in dieser Moschee betrieben und das war immer für mich eine schöne Möglichkeit, die 5 Säulen zu erklären, die den Islam halten und letztendlich auch diesen Gebetsraum. Erste Säule, Glaubensbekenntnis, zweite Säule, das Gebet, dritte Säule, der Fastenmonat Ramadan oder die Zakat, also die freiwillige Abgabe für die Bedürftigen und letztendlich die Hadsch bzw. die Pilgerfahrten.
Ihr Vater ist 1958 nach Deutschland gekommen. Ihre Mutter ist Deutsche, ist zum Islam konvertiert.
Erst später hat sie den Islam angenommen und hat den auch und lebt den auch und so. Und ich bin vor allem meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie den Islam vorgelebt haben und nicht mehr eingetrichtert haben.
Wir sind jetzt im Stadtzentrum von Aachen und ich glaube, wir kommen jetzt auch an der einen oder anderen Printenbäckerei vorbei. Ja. Gibt es die berühmtesten Aachener Printen?
Wir haben etwa 3, 4 traditionelle Familienunternehmen.
Zum Beispiel
Droven ist eines davon, hier rechts, Lamberts und so weiter. Das sind so die Namen, die hier man mit den Printen und mit Schokolade überhaupt in Verbindung
tolle Auslagen, überall Aachener Printen in verschiedensten Ausführungen,
und
mit Schokolade überzogen, mit Mandeln, weich oder hart, ne? Gibt da 2 Ausführungen.
Ja, und die Aufmachung ist so wie Weihnachten.
Es sieht ein bisschen weihnachtlich aus, rote Schaufenster, rot und golden.
Über das ganze Jahr, Jetzt gehen wir hier in Richtung Rathausplatz und hinter dem Rathaus ist dann auch schon der Dom.
Der Dom ist das Wahrzeichen Aachens und das erste Baudenkmal Deutschlands, das in die Weltkulturerbeliste genommen wurde, 1978.
Ja, da können die Aachener stolz sein.
Karl der Große, König des Fränkischen Reichs, erster westeuropäischer Herrscher seit der Antike, der die Kaiserwürde erlangte. Mit einer Jahreszahl, da freut man sich immer als Schüler im Geschichtsunterricht, die man sich gut merken kann, 800. So, wir gehen jetzt hier in den Dom durch eine relativ kleine Eintrittspforte.
Stimmt.
Die sieht ganz unspektakulär aus,
genau.
Ein kleines Tor.
Genau. Viele verwechseln die andere Kirche, die wo wir gerade vorbeigehen, mit dem Aachener Dom, weil das Tor natürlich viel größer ist und so. Weil dann gesagt, das kann nur der Aachener Dom sein.
Aber
das ist
Steht halt sehr dicht am Dom. Am Fuße des Oktogons sind Stühle aufgestellt für den Gottesdienst. Und über den Stühlen hängt der berühmte Barbarossa-Leuchter. Das ist auch ein achteckiger Radleuchter mit Kerzen oben drauf, gestiftet von Kaiser Barbarossa. Vielen Dank für diesen Spaziergang durch Aachen.
Ich danke ganz herzlich.
HR2 Kultur. Nachrichten. 12 Uhr. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Qualität der Berufsausbildung in Deutschland kritisiert. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Hanak sagte in Berlin, die duale Ausbildung in Betrieben und Berufsschulen sei lange ein Garant für gute Fachkräfte gewesen, die Qualität schwinde aber in vielen Bereichen. Laut dem neuen DGB-Ausbildungsreport leiden viele Lehrlinge unter schlechten Ausbildungsbedingungen.
Zwar sind insgesamt 7 von 10 und damit die meisten mit ihrer Ausbildung zufrieden, zwischen den Branchen aber gibt es laut Report erhebliche Unterschiede. Wenig zu meckern haben offenbar künftige Mechatroniker, Industriekaufleute oder Zerspanungsmechaniker. Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Maler und Azubis im Hotel- und Gaststättenbereich bewerten ihre Betriebe mangelhaft.
Das waren die Nachrichten. Und nun das Wetter in Hessen. Es ist überwiegend freundlich, ab und zu auch mal wolkig, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 29 Grad. Es ist 12.05 Uhr.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mein heutiger Doppelkopfgast heißt eigentlich Christine Reichsgräfin von Brühl. Wenn man noch ihren Doktor berücksichtigt, dann Dr. Christine Reichsgräfin von Brühl. Auf ihren Büchern taucht sie als Christine Gräfin von Brühl oder als Christine von Brühl auf. Bei Zeitungsartikeln, früher unter anderem für die Zeit, lässt sie manchmal auch noch das von weg. Mein Name ist ganz einfach Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen. Ja, wie denn nun?
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Tuchel. Ganz wie Sie mögen. Manche sagen von Brühl, manche Brühl. Also korrekt ist natürlich Gräfin von Brühl, so steht es auch im Pass. Aber mich kann man gar nicht beleidigen. Sie können mich so ansprechen, wie es Ihnen gut passt.
Dann mache ich das jetzt einfach so, wie es am praktischsten wäre, mit einem von einfach, indem man dann sieht, da ist der Adel, aber nicht mit allen Titeln. Also Frau von Brühl, der Adel, der lässt aber gerne auch mal die Titel weg, ja?
Naja, untereinander lässt man das komplett weg und in Österreich muss man es weglassen, denn da steht es eben nicht im Pass im Gegensatz zu Deutschland. Bei den Adeln gibt es eine Begrüßungskultur schon lange. Mhm. Wer küsst wem die Hand, wer geht vor wem durch die Tür? Das sind alles hochinteressante Riten und Rituale, die sehr streng aufrechterhalten worden sind in diesen Kreisen, soweit das möglich war und die auch immer wie so eine heimliche Botschaft weitergegeben werden.
Das heißt im Prinzip, dass die Art, wie man sich benimmt, eben auch zeigt, dass man dazugehört. Man trifft sich auf dem Schloss, es gibt Reitausflüge, es wird getanzt, gejagt.
Ja, die Bälle spielen eine große Rolle, der Tanz. Die Jugendlichen lernen auch erst die klassischen Tänze. Foxtrot ist auch mal sehr wichtig. Das lernt auch jeder, weil das ja fast auf jedes Lied anwendbar ist. Und das lernt man aber nicht in der städtischen Tanzschule, um Gottes Willen, weit gefehlt, sondern auf dem Schloss, im Schloss. 20 Paare werden eingeladen oder 10 Jungs, 10 Mädchen bleiben ein paar Tage zusammen auf diesem Schloss und haben jeden Tag richtig ordentlich Tanzkurs. Und
um dann auch bereit zu sein für die großen Bälle, die großen Feierlichkeiten. Also der Adel feiert gerne, oder?
Absolut. Vor allen Dingen ist beim Adel feiern ein Mengenbegriff. Also jede Taufe zieht bis zu 300 Menschen nach sich, jede Beerdigung 500. Bei einer Hochzeit können es auch schon immer 1000 sein. Es sind immer viele, viele hundert Menschen. Und ein Geburtstagsfest oder ein geselliger Abend, den Menschen begehen, die noch im heiratsfähigen Alter sind, das sind dann mindestens 100, 150, auch 200, auch 300 Gäste, junge Leute. Und nach dem Essen wird also getanzt. Und wer nicht tanzen kann, ist arm dran.
Man muss weite Strecken zurücklegen, weil so dicht sind die Schlösser dann doch nicht beieinander.
Ja, die Schlösser sind nicht nur nicht dicht beieinander, sondern jedes Schloss ist so für sich ganz weit weg insgesamt gesehen. Also das ist für mich auch eigentlich das Elend der Schlösser, dass die einfach große Wege mit sich. Also jemand, der im Schloss aufwächst, hat auch einen furchtbar langen Schulweg. Das geht meistens gar nicht zu Fuß. Auch im Schloss muss man unendlich lange Wege zurücklegen, weil diese Flure und Säle und Räumlichkeiten so unermesslich groß sind.
Also so ganz leicht hat's der Adel offensichtlich auch nicht. Frau von Brühl, was Sie auch beschrieben haben, dass man sich das nicht so nett vorstellen sollte, so ein Leben auf dem Schloss mit sehr langen Wegen, von denen Sie schon gesprochen haben, aber eben auch der Adel muss relativ kälteresistent sein, habe ich den Eindruck.
Unbedingt. Das wäre das Nächste. Erstens sind die Wege lang, dann sind die Räume zugig, die Fenster nicht dicht. Bei den Dächern tropft es durch. Ich meine, wenn man bei einem normalen Einfamilienhaus das ein neues Dach drauf hat, das dauert ja eine Weile, bis das kaputt geht. Aber bei den Schlössern, die sind eben alle steinalt. Und bis so ein Dach renoviert wird, das kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Und das ist ja dann, in diesem Fall liegt das in privater Hand. Also das muss man dann auch finanzieren können.
Es gibt auch eine Hierarchie innerhalb des Adels, habe ich gelernt. Also, dass der Graf und der Baron beispielsweise nicht auf derselben Stufe stehen.
Ja, das kann man ja leicht nachvollziehen. Der König ist immer der Größte und dann hat er eben viele, die ihm unterstehen, die aber natürlich alle auch trotzdem adlig sind. Also die Prinzen werden die nächsten Fürsten, werden die nächsten, die Grafen sind unter den Fürsten, die Barone, die Freiherren sind unter den Grafen. So ist das eben aufgeteilt. Es gibt dann innerlich eine strenge Hierarchie. Es gibt auch eine Hierarchie über das Alter der Familien. Es gibt vornehmere Familien und unvornehmere Familien. Das hat manchmal mit dem Vermögen zu tun, eigentlich aber mit dem Alter der Familie, der Herkunft. Wie lange gibt es sie schon? Wie wichtig oder unwichtig sind die Ämter, die ihre Mitglieder ausgeführt haben? Hierarchie ist auch ganz wichtig, natürlich zwischen Alt und Jung. Die Alten zählen jedenfalls mehr als die Jungen. Und es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Frau und Mann. Also die Männer stehen über den Frauen, hierarchisch gesehen. Und ja, aber so in dem jugendlichen Alter, von dem wir ja bis jetzt gesprochen haben, spielt das alles nicht so eine große Rolle.
Es spielt aber schon eine Rolle, dass dann ja sozusagen der alte Adel auf die, die einfach nur von heißen, ja mit so einer gewissen, darf man das Überheblichkeit nennen, sehen.
Es ist natürlich ganz wichtig, wenn eine Baronin einen Fürsten heiratet, wird sie Fürstin. Das ist natürlich für die Baronen, diese freiherrliche Familie, sehr schick, aber für die fürstliche Familie nicht ganz so schick, weil der hat sozusagen herabgeharrt. Aber wenn eine Fürstin, Fürstentochter oder Prinzessin einen Baron heiratet, dann ist es richtig schrecklich, weil die hat ja wirklich dann heruntergeheiratet. Also es ist mehr so, dass man sich diese Unterschiede bewusst macht. Niemand wird bestraft oder es gibt irgendwie keine Katastrophen, aber man macht sich bewusst, sie sind einem bewusst, die kennen ihre Familien, die kennen ihre Stellung, ihre Position, sie kennen die historischen Hintergründe und das ist wahrscheinlich das, was die ganze Sache ausmacht. Der Adel ist historisch zutiefst verankert. Ja, den gab es eben seit Hunderten von Jahren. Das war früher das, was heute das Beamtentum ist, also möglichst unbestechlich. Nur dadurch hat ja der Adel überlebt, dass er eben diese Werte tradiert hat und diese Zusammenhalt gepflegt hat und diese sich zu diesen Positionen auch bekannt hat, die Verantwortung übernommen hat, die damit in Verbindung stand. Das macht eben sehr viel aus. Und dann ist es letztlich nichts anderes als Familie. Und das kennt einfach jeder von uns. Jeder weiß ganz genau, wer zur Familie gehört und wer nicht. Und es gibt ein paar, die gehören leider auch zur Familie. Und manche leider nicht. Das ist es. Es sind halt riesige Familien. Deswegen kann man sich das nicht so gut vorstellen, dass es da immer noch um Familie geht. Aber es geht im Grunde um nichts anderes. Man hilft sich, man steht sich auch bei. Man sorgt dafür, dass die Verwandten nicht allein dastehen, wenn sie eine schwierige Zeit haben, aber auch in guten. Man feiert zusammen und man trauert zusammen. Das ist ganz wichtig und es ist natürlich ein Netzwerk, wobei das auch damit zu tun hat, wie der Einzelne dann auch sich da einfindet in das Netzwerk. Es ist durchaus üblich, dass ich sage, ja, wo gehst du zum Studium hin? Ja, nach Freiburg oder nach Frankfurt oder nach Bonn. Und ja, wer ist denn da? Und dann weiß man eben, welche jugendlichen Adligen da im Moment auch studieren. Und zu denen sucht man dann Kontakt.
Würden Sie sagen, dass der Adel heute noch gesellschaftlichen Einfluss wirklich hat?
Nicht im geringsten. Ja, ich werde das oft gefragt und überlege das immer wieder. Sie merken auch jetzt, ja, ich denke laut nach. Aber ich kann das nicht bestätigen. Die Vorurteile sind halt geblieben, genauso wie die Namen geblieben sind. Dabei sind die Privilegien und Möglichkeiten längst nicht mehr so groß wie früher.
Was bedeutet Adel für Sie persönlich? Was ist Ihnen am Adel wichtig?
Was ist mir daran wichtig? Es ist Familie. Es ist einfach eine große Nähe da. Und wenn es gelingt, sich zu sehen und zu treffen und das vielleicht auch noch mit dem Alltag zu verbinden, ist das was Wunderbares. Im Auswärtigen Amt gibt es ja auch nach wie vor viele Adligen. Das hat durchaus historische Gründe, denn früher konnten sich eigentlich nur Adlige dieses Auslandleben leisten. Man musste sich auch vor Ort ausstatten können, man musste Kutscher und Pferde haben. Das konnten sich natürlich nur wenige Menschen leisten.
Sie sind Journalistin geworden. Damit waren Sie eigentlich auch schon eine Außenseiterin. Sie schreiben, für Frauen war das eigentlich nicht vorgesehen.
Also erstens heiratet man adlig, zweitens wie in alten Zeiten bekommt man möglichst schnell möglichst viele Kinder, übernimmt ein großes Haus, übernimmt Verantwortung auch für andere Mitglieder dieser adligen Familien, die man eingeheiratet hat, unverheiratete Tanten, die dann mit am Tisch sitzen oder natürlich auch die Eltern des Ehemannes. Es ist dann nicht mehr so leicht, eine hundertprozentige Berufstätigkeit auszuüben. Wir Cousinen und Freundinnen untereinander aus adligem Umfeld, wir haben alle darüber gesprochen, ob wir wohl adlig heiraten würden. Und das war uns klar bewusst, dass es, wenn wir nicht adlig heiraten, dass wir dann draußen sind und dass es nicht gern gesehen wird.
Es hat Sie, Frau von Brühl, trotzdem an nichts gehindert. Sie haben nicht adelig geheiratet.
Ja, natürlich nach vielen Jahren dann doch. Ich hatte dann beschlossen, nicht zu heiraten, weil ich eben auch studieren wollte und promovieren wollte und auch einen Beruf ergreifen wollte. Ich dachte einfach, das passt, da passt nicht auch eine Hochzeit dazu. Also das klappt einfach nicht, weil für mich eben auch die Heirat traditionsgemäß damit verbunden war, dass dann die Berufstätigkeit aufhört. Ich war auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle bei einer Zeitung und diese Ausbildungsstelle wurde mir bei der Sächsischen Zeitung in Dresden gewährt. Ich habe dort eine Volontariatsstelle und sehr schnell auch eine Redakteursstelle gehabt.
Ja, und dann lernten Sie einen Mann kennen, einen Künstler, und den haben Sie geheiratet.
Der kam mir dann dazwischen, ja. Der brachte alles durcheinander.
Diese Ehe zu diesem Mann, zu diesem Bürgerlichen, hat also Ihren Berufsweg schon auch ein bisschen verändert. Es bedeutete aber durchaus auch ja erstmal Probleme mit der Familie, oder?
Ja, das ging gar nicht. Das war schon klar. Wir haben schließlich meinen Eltern das eben mitgeteilt, aber auch nicht in der traditionellen Form, dass der Mann um die Hand der Frau anhält, sondern wir standen praktisch als Paar vor ihnen, haben gesagt, wir wollen heiraten. Und das war für meine Eltern nicht leicht zu akzeptieren. Die hatten da schon größte Bedenken und haben auch uns mehr oder weniger zu verstehen gegeben, dass das nicht gut gehen kann. Das klappt nicht. Man bleibt untereinander und man pflegt die eigene Richtung und die eigene Art. Und das gehört eben dann auch dazu, dass in adligen Kreisen oft dann doch der Rat auch ausgesprochen wird, heirate lieber keinen Bürgerlichen. Das geht vielleicht ein paar Jahre gut, aber irgendwann klappt das nicht mehr. Du musst hier ständig vermitteln und ständig erklären und das alles, was hier selbstverständlich ist in diesen Kreisen oder in unserer Familie, das ist da eben nicht selbstverständlich. Und das hält sozusagen der Partner eine Zeit lang aus, aber irgendwann nicht mehr.
Hat sich denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Familie geändert?
Es war damals sehr schwierig. Manche haben extra abgesagt, sind nicht zur Hochzeit gekommen, haben uns auch böse Briefe geschrieben. Das war alles nicht so schön.
Werden Sie noch zu allen Bällen eingeladen?
Es gibt ein paar Bälle, zu denen ich rein faktisch nicht eingeladen bin, weil ich nicht mehr adlig bin. Ich trage zwar einen adligen Namen, weil das mein Künstlername auch geworden ist, den habe ich beibehalten. Aber ich gehöre nicht mehr zum deutschen Adel. Meine Kinder gehören gleich gar nicht dazu. Und entsprechend habe ich da bei manchen Festlichkeiten sozusagen Salonverbot.
Leiden Sie drunter?
Nein.
Christine von Brühl war zu Gast bei uns im HR2 Doppelkopf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Dann schlafe ich halt nicht. Über Rituale von Viellesern hören Sie eine Sendung von Astrid Meierle.
Es gibt Bücher, die lese ich in einer Nacht. Und dann schlafe ich halt nicht.
Ich hatte eine Mutter, die Bibliothekarin war. Die hat nicht lange im Beruf gearbeitet, weil wir drei Kinder waren und die war dann im Wesentlichen zu Hause. Ich bin das mittlere Kind und sie hat vor allen Dingen von Thomas Mann geschwärmt, sodass ich als Kind den Eindruck hatte, dass da ein Familienmitglied.
Martin Hiltscher, Lektor, Übersetzer, Herausgeber, Literaturvermittler und vor allem Programmmacher beim CH Beck Verlag. Hat 12.000 Bücher bei sich zu Hause, vom Keller bis zum Dach. Regale und Stapel gibt es sogar in der Diele und der Toilette.
Ich habe in der ersten Klasse schon alle Kalmal meines Vaters gelesen gehabt. Und ich habe wirklich Strategien entwickelt, um lesen zu können, weil abends sollte ich schlafen, wie jedes andere brave Kind auch. Und ich habe dann sogar das Schlüsselloch mit Kaugummi abgeklebt, damit das Licht nicht rauskommt. Immer wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich eben unten alles abgedichtet, also rundherum die ganze Tür abgedichtet. Als sie da dann drauf gekommen sind, habe ich mir von meinem Taschengeld, und ich hatte sehr, sehr wenig, habe ich mir dann wirklich eine Lampe zusammengespart und habe ich unter der Bettdecke mit der Lampe gelesen. Und ich habe immer noch dieses Gefühl in mir, ja, dieses heimlich in der Nacht unter der Bettdecke liegend und lesend. Das war für mich das Größte.
Nicoletta Miller, Inhaberin der Buchhandlung Wortwahl in München. Allesleserin. Weltliteratur, Kinderbücher, auch Pferdebücher.
Ich habe mit 7 Jahren angefangen, Klavier zu spielen und ich hatte die strenge Auflage von meinem Vater, jeden Tag mindestens 1 Stunde zu üben. Und meine Mutter wiederum hatte die Aufgabe zu überprüfen, ob ich auch wirklich 1 Stunde übte. Aber die war da nicht so streng wie mein Vater und hat sich relativ wenig dafür interessiert, was ich da so spiele. Und ich habe also relativ regelmäßig das Buch vor die Noten gestellt und habe so vor mich hin improvisiert, nicht sehr einfallsreich, und habe einfach 1 Stunde gelesen. Der Klavierlehrer hat sich allerdings immer beschwert, dass die Fortschritte nicht dementsprechend waren, aber dieses Nicht-Unterbrechen-Wollen von Lektüre wurzelt schon in der Kindheit.
Felicitas von Lovenberg, Leiterin des Pieper Verlags, dachte als Kind, man könne nur laut lesen, bis ihr ein Nachbarsmädchen sagte, dass man Bücher auch verstehen könne, ohne den Mund zu öffnen. Beneidet Menschen, die noch nie ein Buch von Tolstoi in Händen hatten, weil sie dieses Vergnügen noch vor sich haben.
Bevor ich wirklich mich selbst als Leser begriffen habe, erinnere ich mich noch an Episoden, wo ich früher immer in die Stadtbibliothek gegangen bin, um Gedichte auszuleihen und auswendig zu lernen und sie meinem Vater vorzutragen, der damals noch eher schlecht Deutsch sprach. Aber er mochte einfach den Klang von deutscher Sprache und vor allem von deutscher Lyrik sehr gerne. Das war dann tatsächlich einfach Schiller, Goethe, also die großen Klassiker, die ich dann auswendig gelernt und ihm vorgetragen habe.
Pierre Jarawan, Poetry Slammer und Autor.
In meinem Schlafzimmer gibt es ein Regal von Kann-Büchern und in meinem Schlafzimmer gibt es außerdem einen Stapel neben meinem Bett. Und manche Bücher bekomme ich in die Hand und ich weiß, das muss ich jetzt lesen und ich kann es kaum aushalten, die U-Bahnfahrt nach Hause hinter mich zu bringen, um damit anzufangen.
Pia Elisabeth Leuschner liest manchmal bis zu 7 Bücher die Woche, manchmal nur 1. Interessiert sich vor allem für Lyrik, doch reserviert sie die Rauhnächte, also die Tage zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar, für Romane.
Bruder Bär, das ist also sicherlich für meine Kindheit das wichtigste Buch, das hat mir meine Mutter vorgelesen. Dann Nils Holgersson. Das geht dann weiter mit Tecumseh, eben diese Abenteuerwelt, eine andere Welt. Als Jugendlicher würde ich mal sagen, Karin Struck, Klassenliebe, was ein Kritiker mal die Literatur der Selbstentblößer genannt hat.
Später wurde der Nachkriegsautor Wolfgang Köppen sehr wichtig für Martin Hilscher. Ihm widmete er auch seine Doktorarbeit und ein Buch über dessen Nachkriegsromane und die autobiografisch geprägte Erzählung Jugend.
Das ist eine Art anarchischer Selbstentwurf eines Außenseiters in Greifswald, in Jugend, der von Anfang an auch immer in einer Art poetischen zweiten Welt lebt. Nicht nur in der Realität, auch politisch von Anfang an sich auch als kritischer Außenseiter empfindet. Das waren alles so Empfindungen, die ich auch hatte. Und ich war kein sehr glücklicher Jugendlicher, sage ich mal. Und ich brauchte diese unglücklichen Menschen in der Literatur, um mich zu retten, einfach um ein Gegenüber zu haben. Das war ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel alle Maigret-Romane gelesen, alle 75. Und ich habe den ganzen Mankel gelesen und lese zum Beispiel auch Arne Dahl. Und so einen Arne Dahl, den lese ich dann irgendwie innerhalb von 2 Tagen immer so zwischendrin. Das ist dann ein bisschen so dieses Belohnungsprinzip. Also wenn du jetzt 100 Seiten eines vielleicht etwas anstrengenden neuen deutschen Manuskriptes gelesen hast, dann darfst du zur Belohnung 50 Seiten Arne Dahl lesen.
Die Leiterin des Pieper Verlags, Felicitas von Lovenberg.
Zum Beispiel Hertha Müllers Atemschaukel ist für mich ein Buch, wo ich von der ersten Seite an das Gefühl hatte, ich muss jetzt ganz langsam lesen, damit dieses Buch möglichst lange währt, weil ich weiß, dass wenn ich es einmal ausgelesen habe, dann kann ich es zwar wieder lesen, aber es ist dann nicht mehr dasselbe wie beim ersten Mal. Ich kann auch unglaublich Leser beneiden, die noch nie Tolstoi gelesen haben und die das so gewissermaßen noch vor sich haben.
Ich habe mich selber trainiert, schnell zu lesen, aber das gilt nur für Informationstexte. Also Wissenschaftsprosa, die versuche ich selber möglichst schnell zu lesen und dann möglichst wenig an Informationen zu verlieren. Für Lyrik oder auch für Romanprosa würde das überhaupt nicht funktionieren.
Es gibt Bücher, in denen man den Eindruck hat, es wurde eine seelische Regung in einem Buch erkannt, die man von sich selber kannte, aber noch nie benennen konnte. Also man fühlt sich gewissermaßen gesehen, obwohl es eine Figur in einem Roman betrifft.
Ich bin überhaupt kein rein kognitiver Leser. Und auch wenn ich von der Ausbildung her Germanist bin und Philosoph und seit 25 Jahren an verschiedenen akademischen Einrichtungen unterrichte, lese ich sozusagen aus dem existenziellen Bedürfnis heraus. Und das ist in der Tat eine Art von Suche. Und es ist immer der Versuch, Dinge zu verstehen, Dinge besser zu verstehen, sich gespiegelt zu finden, ein Gegenüber zu finden, was ich nur bedingt im Leben finden konnte und finden kann. Da sind Bücher wie so ein Gegenüber, auch eben um sich selbst immer wieder finden zu können.
Als 13-Jährige war die Buchhändlerin Nicoletta Miller ein Jahr lang durch eine Krankheit ans Bett gefesselt und vergaß nicht nur die Zeit, sondern auch den Schmerz, indem sie ununterbrochen las.
Als ganz junges Mädchen war für mich ein ganz verzweifeltes Thema, zu überlegen, wie kriege ich das hin, zu entscheiden, wofür ich meine Lebenszeit hernehme. Also mir war bewusst, dass die endlich ist. Und was lese ich? Du hast einfach im Leben überhaupt nicht genug Zeit. Du kannst nicht alle Klassiker lesen. Das ist vollkommen unmöglich. Du kannst nicht alle Russen, alle Amerikaner, alle Deutschen. Du musst dich entscheiden. Du musst immer Entscheidungen treffen, wenn du ein Buch in die Hand nimmst. Ist es das wert, diese Zeit zu investieren?
Ich habe mich da mal bei Frau Malkowski, der Frau des Dichters Rainer Malkowski, darüber beklagt. Und dann sagte sie sonnig, aber schauen Sie, Frau Leuschner, schauen Sie, wie schön das ist, dass es immer mehr gute Bücher gibt. Denn stellen Sie sich vor, wie schlimm das wäre, wenn Sie irgendwann alle guten Bücher gelesen hätten und es gäbe keine mehr zu entdecken.
Einen schönen Abend noch wünscht Dorothea Westphal.